SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
10 Jahre lang war er Chefdirigent des Münchner Kammerorchesters, war und ist noch Chefdirigent des Polnischen Rundfunksinfonieorchesters und wird in dieser Position ab September in Prag das Tschechische Rundfunksinfonieorchester leiten. Der gebürtige Regensburger Alexander Liebreich. Heute ist er zu Gast in zur Person. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Ines Pasch. Der dritte Satz aus der 4. Sinfonie von Johannes Brahms. Alexander Liebreich leitete das Rundfunksinfonieorchester Prag. Herr Liebreich, das war eine Aufnahme vom Oktober 2017. Ab September in diesem Jahr werden Sie Chefdirigent dieses Orchesters sein. Können Sie schon ein bisschen Tschechisch?
Jein, also mein Vater spricht ein paar Worte Tschechisch, die er vermutlich aus seiner Zeit mitgenommen hat. Die waren immer im Familienhaushalt zugegen. Insofern ist mein Tschechisch momentan auf die Zahlen begrenzt, auch wegen den Proben, da komme ich relativ schnell hin. Ich spreche so ein kleines bisschen Polnisch und das slawische Grundgerüst steht halbwegs, aber es ist schwierig. Ich glaube eigentlich ganz, ganz gut sagen zu können, dass ich in Sprachen relativ gewandt bin, aber die slawischen Sprachen sind schon ein eigener Knackpunkt. Aber ich finde, man muss es ein bisschen tun und ich freue mich drauf.
Und Sie werden wahrscheinlich erstmal auf Englisch proben, oder?
Ja, da gab es sofort die Ansage, ja, können wir nicht ein bisschen auch auf Deutsch? Also es gibt immer eine Fraktion, die Englisch spricht und eine Fraktion, die Deutsch spricht. Ich habe das gerade im polnischen Rundfunk eigentlich auf Englisch gehalten, aber viele Leute verstehen es dann einfach nicht. Ja, aber vielleicht ist es ganz gut, als Dirigent weniger zu reden.
Wie kam es überhaupt zu der Zusammenarbeit mit dem Prager Orchester?
Das war eigentlich eine ganz überraschende Geschichte, als ich das Abschlusskonzert mit dem Münchner Kammerorchester hatte 2016 mit Isabel Faust, wir haben Berg-Wilin-Konzert hier in München im Prinzregententheater gemacht, waren 2 Gäste da, die gesagt haben, sie würden mich am nächsten Tag gerne treffen wollen. Haben sich schon angekündigt, das Leute vom Prager Rundfunk, und haben gesagt, ah, Herr Liebreich, wir könnten uns grundsätzlich vorstellen, Sie als Chefdirigenten zu haben. Sie passen quasi in das Profil, was wir suchen. Und dann sagte ich, naja, ich kenne ja das Orchester gar nicht. Wir müssen schon mal zusammenarbeiten in der Richtung. Und dann haben wir gesagt, ja gut, jetzt reden wir doch erstmal drüber. Dann haben wir uns ein paar Mal getroffen und eigentlich mal so ein bisschen die Ziele abgesteckt, ob die zusammenpassen. Und das fand ich eigentlich ungewöhnlich, aber doch richtig, weil man immer erst sagt, naja, das muss aus der Verliebtheit mit dem Orchester kommen und dann überträgt sich das aufs Management. Naja, wenn man einen gewissen Weg gehen muss als Chefdirigent und künstlerischer Leiter, der ich eben jetzt auch bin, gibt es doch mehr als einfach nur das. Also man muss doch irgendwie sehen, wo geht die Reise hin und was sind die Ausgangspositionen. Und wir haben jetzt im Oktober dann eine ganze Woche zusammengearbeitet. Ich war im letzten Juli dort, habe das Orchester kennengelernt, ohne zu dirigieren. Wir haben viele Gespräche gehabt und ich glaube, das war eigentlich eine sehr professionelle Intensivierung der Geschichte. Aber es war, ja, auf der Suche und ich war praktisch auf der Shortlist der 3 Leute, die in Frage kamen.
Und haben Sie schon konkrete Ideen und Pläne oder wollen Sie noch gar nicht drüber reden?
Wir sind jetzt momentan tatsächlich gerade die 2 Tage in heftigen, nicht heftigen, sondern in sehr intensiven Besprechungen, um ein Profil zu formieren und Ideen zu wälzen. Das eine ist sicherlich, dass man sich überlegt, natürlich immer programmatisch, wo geht die Reise hin? Und das muss ja angelegt sein an dem, was ich sag mal jetzt einfach, worauf ich Lust habe zu machen und worauf ich denke, dass ich, glaube ich, auch dem Orchester was bringen kann. Und zum anderen natürlich auch immer an der Historie des Orchesters, wo man sagt, wo geht man weiter. Und ich habe große Lust, einfach Komponisten zu machen, die mit dem Orchester sehr verbunden sind. Jan Hacek und Zemlinski, der ja in Prag sehr, sehr tätig war. Natürlich gibt es momentan auch für mich eine große Idee, auch Straußwerke zu machen. Es ist doch, ich sag mal, ist dieser süddeutsche, bayerische Kulturkreis, der mich eigentlich immer wieder zurückholt, wo ich merke, dass ich dem irgendwie sehr aufgeschlossen bin. Also ein Mahler, ein Bruckner, das sind ja Luftlinien nur so 200 Kilometer, die auseinander sind, also zwischen Linz und der mährischen, böhmischen Grenze, wo Mahler geboren ist und wo im Prinzip irgendwie doch so ein bisschen der Kern meiner Herkunft ist, die ins Bayerische rüberragt. Und das finde ich schon spannend, da den Wurzeln immer wieder nachzuspielen. Selbstverständlich als internationales Orchester musst du natürlich auch sagen, okay, wir machen französische, amerikanische oder sonstige Musik genauso. Das ist ja ganz klar.
Aber Sie haben auch tschechische Wurzeln, Ursprünge?
Ja, mein Vater ist in Ústí nad Labem, also Aussig an der Elbe, geboren. Aber die Liebreich-Familie, also die väterliche Linie, ist eine Brünner-Familie, die auch in der, sagen wir, dritten Generation, also damals die Urgroßeltern oder Urgroßmutter, damals jüdischen Ursprung hatte. Und das war damals in Brünn, war quasi eine multikulturelle Stadt zwischen deutschen, jüdischen und tschechischen oder tschechoslowakischen Bürgern, mährischen Kultur, die ganz gemischt waren, wo einfach verschiedene Theater auch die verschiedenen Kulturen gespielt haben, ein Korngold, genauso wie ein Janáček. Und schon spannend, dem wieder nachzufinden.
In diesem Antrittskonzert in Prag im Oktober letzten Jahres, da stand auf dem Programm auch ein Werk von Pavel Haas, einem tschechischen Komponisten, der 1944 in Auschwitz ermordet wurde. Ja. Seine Studie für Streicher. Wie ist das für Sie, wenn Sie solche Musik dirigieren und dann noch dazu in Prag?
Ja, also wenn man drüber nachdenkt, hat das was Besonderes. Am Schluss ist es natürlich auch einfach immer Musik, das muss man auch mal sagen. Also da denkt man sich jetzt nicht beim Stück, oh, wie wäre das? Also das, ich sag jetzt mal doch, das Besondere an dem Stück ist, dass es meine Urgroßmutter theoretisch, die eben auch nach Theresienstadt erst gekommen ist und vermutlich war sie 1944 in Theresienstadt, hätte sie die Uraufführung hören können. Die war damals von Karel Antscherl, das gab in Theresienstadt das Orchester und das wurde dafür geschrieben, ist sauschwer, wo man sich denkt, meine Herren, das ist, und die Musik ist jetzt auch nicht, ich sag mal, weder aufmunternd noch, sondern es ist richtig knackige, sag mal, neoklassische Musik im Stil eines Bartoks mit sicherlich Volkstunes, aber Fugatos und sowas und heftig zu spielen für Streichorchester. Und ja, das ist schon besonders, wenn man das so spielt, aber ja. Ich sage, im Moment ist es dann immer auch gut zu sagen, dass man sagt, es muss dann gute Musik sein. Musik wird nicht besser, weil sie dann eigentlich irgendwie ja in einem Zusammenhang ist. Den Zusammenhang muss man sich vergegenwärtigen, aber am Schluss ist es die Frage, ist es gute Musik? Und dieses Stück ist tatsächlich gute Musik und Pavel Haas ist ein guter Komponist. Also das ist schon eine spannende Geschichte.
Die Studie für Streicher von Pavel Haas mit dem Prager Rundfunksinfonieorchester unter der Leitung von Alexander Liebreich. Ab September sind Sie Chef dieses Orchesters, Herr Liebreich. Seit 2012 sind Sie Chefdirigent und künstlerischer Direktor des Nationalen Sinfonieorchesters des polnischen Rundfunks Katowice. So heißt das offiziell. Warum eigentlich Katowice und nicht Warschau?
Ja, der Sitz, also sag mal, der Proben- und Konzertort ist in Katowice. Das Orchester ist, ich glaube, in den 30er Jahren schon mit Fittelberg übersiedelt von Warschau nach Katowice, weil das einfach eine große Kulturgegend war. Und das ist immerhin dort unten praktisch in Oberschlesien der größte Ballungsraum, also 3 Millionen, die irgendwie dort, insofern macht das schon Sinn. Und das ist ein großes Kulturgebiet, weil sag mal, viele Kultur, auch der klassischen Musik dort irgendwie beheimatet war. Komponisten wie Lutosławski, Penderecki waren immer wieder dort bei dem Orchester. Und mittlerweile gibt es einen großartigen Konzertsaal. Das Orchester ist, sag mal, verwaltungstechnisch in Warschau verankert, weil es der große nationale Rundfunk ist und eben damit auch eines oder das führende Orchester des Landes, vor allem auch das größte. Aber der Sitz ist in Katowice. Ja, ich kenne das Orchester ziemlich lange, jetzt schon 16 Jahre. Als Gastdirigent und wir haben uns dann 2009, 2010 dann auf die Reise gemacht, das gemeinsam zu gestalten und haben 2014-15 den wunderbaren, wie ich finde, einen der besten Konzertsäle Europas mit eröffnen können und haben da einen luxuriösen Probenraum, den man sich für München wünschen würde in Zukunft.
Sie sind der erste Deutsche auf diesem Posten. Wie präsent war für Sie diese historische Dimension? War sie überhaupt präsent und hat man Sie da was spüren lassen in Polen, als Sie es angetreten haben?
Also das ist ja eben gerade ähnlich wie bei dem Pavel Haas-Stück auch immer wichtig, dass man sagt, es hat natürlich eine Dimension. Im Moment des Erklingens ist einfach das Musizieren mit den Leuten das zentral Wichtige, dass man einfach gute Musik macht und dass man mit, ich sag mal, den besten Kräften, sei es eben mit internationalen Musikern, Musik macht. Die Fragen werden gerade natürlich in Interviews, aber vor allem auch in Pressekonferenzen immer wieder gestellt, werden auch jetzt wieder ein bisschen laut. Also die Frage, das ist gar nicht jetzt irgendwie kritisch gedacht, zu sagen, warum ist ein deutscher Chef des größten nationalen Kulturinstruments, sage ich mal. Die Frage kann ich so immer nicht beantworten, weil ich die Frage für grundlegend falsch halte. Also ich müsste vice versa fragen, warum spielt Robert Lewandowski bei Bayern München oder warum ist ein Messi bei FC Barca und Vergleichbares. Es ist am Schluss der künstlerische Anspruch, der gewahrt wird. Also wir würden uns doch in München fragen, warum ist Chef des Bayerischen Rundfunks der wunderbare Maris Jansons, den ich hoch verehre, oder der hochgeschätzte Kollege Kirill Petrenko an der Bayerischen Staatsoper Gergiev bei den Münchner Philharmonikern. Das kann nicht eine Rolle spielen. Da haben, glaube ich, der deutsche Kontext etwas anderes. Aber es gibt tatsächlich momentan die Frage, die wird größer im Sinne eines nationalen Kontexts. Ich kann das Gefühl einer Verankerung, einer Verwurzelung und eines, sagen wir mal, gesunden Patriotismus immer verstehen. Aber eines Nationalismus, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und insofern lehne ich diese Frage grundsätzlich ab, auch zu beantworten. Denn ich komme dort überhaupt nicht als Deutscher hin. Das heißt, ich gehe nicht vor ein Orchester und sage, grüß Gott, ich bin Deutscher, sondern ich fühle mich als ein, ich sag mal im besten Sinn, kultureller Bastard mit den Wurzeln, die ich habe. Also fühle mich irgendwie Bayern und Österreich und Tirol verankert, weil ich dort irgendwie viel unterwegs bin. Trotzdem ist es schon eine spannende Idee, Wurzeln auch ernst zu nehmen. Denn, sag mal, die reine multikulturelle Gleichmachung und Wahllosigkeit sicherlich keinen Halt gibt, aber man muss irgendwie doch den Weg zwischen dem, dass man sagt, ich fühle mich hier wohl und ich fühle mich hier verankert, und der Grenze zu dem Nationalistischen ist eine sehr, sehr feine. Und da sind wir in Deutschland sehr sensibel, was das angeht, und ich finde auch zu Recht sensibel. Und ich glaube, dass wir da auch aufgrund unserer Historie vielleicht, ich würde es gar nicht irgendwie Hybris sehen als Vorteil, sagen wir zumindest eine Sensibilisierung, die gar nicht schlecht ist.
Polen macht ja in der letzten Zeit eher negative Schlagzeilen. Bekommen Sie was mit von dieser restriktiven Politik? Und ist das in der Kultur auch spürbar?
Selbstverständlich. Also viele Kollegen, die beim Rundfunk gearbeitet haben, sind nicht mehr da. Auch viele Redakteure, Journalisten, die entweder gekündigt haben oder auch gekündigt wurden. Es ist schwierig, wenn in einem Land man das Gefühl hat, dass man manches hinter vorgehaltener Hand sagen muss. Und ich muss ganz konkret sagen, dass die Arbeit, die ich in Katowice habe, mit meiner Kollegin Joanna Fnuk-Nazarova, die Orchesterdirektorin, eine wahnsinnig offene ist. Und ich kann und will weder ihr noch dem Orchester da überhaupt gar keine Kritik machen. Denn wir haben dort eine Ausnahmehaltung einer großartigen künstlerischen Zusammenarbeit. Aber ich muss für manche andere Kollegen sagen, dass die schwierige haben. Nun bin ich eben auch kein Pole, insofern sage ich auch immer, ich bin frei und ich tue das, weil ich Künstler bin. Ich tue es auch nicht, weil ich Deutscher bin, sondern ich tue es, weil ich mich als Freien schätze und sage, die Arbeit, frei zu sein, ist für mich wichtig. Man muss am Schluss Dinge frei aussprechen können. Das ist problematisch. Und manche Stücke werden gespielt, weil sie in einem nationalen Zusammenhang sind. Und das finde ich schwierig, weil ich das doch als immer eine Qualitätsfrage ist, zu sagen, ist das Stück gut? Ich liebe polnische Musik. Mein Gott, was sind das für Werke von Lutosławski und Szymanowski? Und ein Lutosławski war ein erklärter Kosmopolit, ein Aristokrat, der aber immer sich über das Ganze gestellt und nie gesagt hat, ich gehöre ihm wieder zu. Wunderbar. Aber ich sehe auch, dass andere Leute Probleme haben. Also kann ein Stück abgesetzt werden, weil es einen homosexuellen Inhalt hat? Na, natürlich nicht. Zum anderen gibt es ja Beschlüsse in den öffentlichen Medien, die einfach versucht werden, dass sie einer Kontrolle unterliegen. Und das darf nicht sein.
Ein Ausschnitt aus der Konzertouvertüre Opus 12 von Karol Szymanowski mit dem Nationalen Sinfonieorchester des Polnischen Rundfunks Katowice. Der Dirigent war Alexander Liebreich. Herr Liebreich, wenn Sie ab September Chef sind in Prag, werden Sie dann eigentlich beide Orchester leiten, das Tschechische Rundfunksinfonieorchester und das Polnische?
Ich werde 2019 im Sommer die Position in Polen niederlegen. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich finde das auch wichtig im Sinne von eigentlich einer Weiterentwicklung. Ich kenne das polnische Orchester sehr, sehr lang. Ich bleibe den als Gastdirigent gerne erhalten. Und mit Prag tut sich vieles natürlich von der Perspektive auf, was mir sehr eng verbunden ist durch vielleicht tatsächlich auch die eigenen Wurzeln, aber vielleicht auch durch die Nähe. Prag ist immerhin an München die wirklich konkret nächste Metropole. Also es ist näher dran als Berlin oder Wien oder anderes. Ist das natürlich großartig und auf halber Strecke liegt mein Elternhaus in Regensburg.
Apropos, kommen wir mal zu Ihrer Biografie. Sie stammen aus Regensburg.
Ja, Regensburg.
Was gab oder gibt es in Regensburg, außer den Domspatzen,
ja,
was Sie musikalisch inspiriert hat? Oder waren Sie auch
genau.
Domspatzen?
Was gibt es in Regensburg, außer den Domspatzen oder den vielen Kirchen, die da noch so sind? Das schreibt ja Goethe in seiner italienischen Reise. Er hat das Gefühl, dass hier mehr Kirchtürme als Gasthäuser sind und hat sich kläglich beschwert. Das war natürlich sehr, sehr prägend. Insofern war für mich immer klar und meiner Familie, die, ich sag mal doch, also vor allem mein Großvater, der ganz bewusst auch sagt, wir sind aufgeklärt und auch der die ganze Religionsdiskussion ja spürte, die in seiner Familie immer über Leben und Tod entschieden hat. Auch gesagt, Freunde, mit der Kirche oder mit der Religion haben wir es nicht so. Also versuchte da ganz bewusst, eine zumindest nach außen hin kritische Distanz zu führen, damit wir sagen, das hat uns schon geschichtlich ein bisschen Schaden zugenommen. Insofern war die Kirche in Regensburg für uns nicht das zentral Wichtige. Er hat sich sehr bei der Arbeit der Wohlfahrt und auch damals dann politisch in der SPD engagiert. Und so kamen eigentlich meine Eltern tatsächlich zustande. Die haben sich auf so einem praktisch über den Stadtrat, SPD-Stadtrat in Regensburg kennengelernt und waren praktisch, ich glaube, bei einem Kolpingstreffen oder sowas kamen dann meine Eltern, vermutlich war es eine Faschingsveranstaltung, zusammen. Und ja, insofern kam ich dann in Regensburg raus als eines von zwei Kindern.
Und die Musik, wann kam die in Ihr Leben?
Naja, also mein Vater war eigentlich bei der Landesbesoldungsstelle, der hat dann am Schluss die Waldarbeiter besoldet, also ich sag mal den Förstern ihr Geld gegeben. Meine Mutter war klassische Hausfrau und das war irgendwie so, dass man sagt, wir haben dann auch Klavierunterricht, aber im Sinne einer normalbürgerlichen Ausbildung und da gab es jetzt in der Familie keinen besonderen Grund, irgendwie Musik zu machen. Also es war jetzt auch von meinen Eltern mitnichten gewünscht, in die Musik zu gehen. Und mein Vater war da relativ pragmatisch und sagte, wichtig ist, dass du so schnell wie möglich Geld verdienst. Also Abitur oder Studium war nicht grundsätzlich jetzt irgendwie die Zielvorstellung. Aber mir hat es Spaß gemacht. Es war einfach, als ich die ersten Beethoven-Sonaten spielen konnte, hatte ich irgendwie Blut geleckt und habe, glaube ich, meine Umgebung damit auf den Tod genervt, Beethoven zu spielen. Und meine Eltern mussten viele Beschwerden der Nachbarn mitnehmen, weil es mich so fasziniert hat, irgendwie das wirklich stundenlang zu spielen. Also mich hat das einfach sehr fasziniert. Ich glaube, es gibt einfach eine innere emotionale Haltung dazu, die irgendwie da ist und wo ich sagte, das ist, finde ich, großartig. Und da tun sich Welten auf, die ich vorher beim Spielen im Hof oder im Sandkasten oder wo auch immer nicht so spürte, dann merkt man bei sich, oh.
Und dann wollten Sie Dirigent werden oder hat es
naja,
das so ergeben?
Man traut sich das in dem Moment natürlich gar nicht. Irgendwie, wie ich sagte, irgendwas mit Musik wäre schön. Also dadurch, dass ich als erstes Klavier gespielt habe und gesungen habe, war Klavier und Gesang einfach erstmal wesentlich. Ich hatte dann über das Theater in Regensburg ein bisschen den ganzen Musikbetrieb mitbekommen und hatte dann als Sänger meine erste Möglichkeit, auch ein bisschen Geld zu verdienen. Ich habe Klavierunterricht gegeben, als ich so 13, 14 war, also relativ früh, habe meinen ersten D-Mark verdient und konnte damit ein bisschen Unabhängigkeit auch einfach erreichen und bin dann zu den Bamberger Symphonikern in den Symphonikerchor gegangen. Das war erstmal ein großer symphonischer Chor, da gab es die Süddeutsche Vokalensemble, damals unter dem Rolf Beck, der auch Intendant der Bamberger war und konnte mit Dirigenten wie Sinopoli, Horst Stein große Dinge machen. Das hat mich sehr interessiert, dann einfach an die Partitur ranzugehen. Und dann dachte ich mir, um eine Musikhochschule erstmal irgendwie einen Schritt reinzugehen. Also München war wahnsinnig weit weg, gedanklich an eine Musikhochschule zu gehen, war ich einfach zu schüchtern. Habe erstmal nach dem Zivildienst in Regensburg an der Uni 2 Jahre studiert und habe mich dann vorbereitet auf die Aufnahmeprüfung und habe dann 1990 für Gesang Aufnahmeprüfung gemacht und 92 für Dirigieren. Und da war ich relativ klar, dass Dirigieren. Also gerade das Beschäftigen mit Partituren ist etwas, was mich immer noch fasziniert, mich hinzusetzen eine Partitur anzuschauen, was da so stattfindet, ist einfach eine schöne Sache.
Ist es ein Unterschied, wenn ein Dirigent vom Sänger herkommt, als wenn er jetzt mal wegen nur vom Klavier oder vom Streichinstrument kommt?
Ja, also das Atmen ist natürlich ganz wichtig. Während natürlich eigentlich gerade das ist, was auch Pianisten und Streicher irgendwie lernen müssen, weil jede musikalische, sag mal, Aufführung immer über das Atmen geht. Also natürlich gibt es irgendwie, ich sag mal, einfach Musik, die durchläuft und rhythmisch, minimalistisch geprägt ist und einfach, sag mal, einen gewissen Groove hat, der nicht geatmet werden muss, sondern muss es irgendwie durchgehen. Aber das an sich harmonisch-melodische ist immer vom Atmen geprägt. Und insofern ist das Singen ganz zentral wichtig.
Aber Sie können den Streichern keine strichtechnischen Tipps geben?
Selbstverständlich.
Können Sie trotzdem?
Also ich glaube, dass es eine falsche Annahme ist, dass jemand, der selbst ausschließlich ein guter Geiger ist, weil der kann ja gerade vielleicht mit Auf- und Abstrich alles spielen und dem ist es wurscht, weil er so gut ist, ist es relativ gut, sich mit dem Streichertechnischen zu beschäftigen. Und meine, sagen wir mal, 10 Jahre beim Münchner Kammerorchester waren großartig, weil es im Kern ein Streichorchester ist und wir viel über das gesprochen haben und ich viel mitbekommen habe. Und es muss nicht immer ein gutes sein, als Geiger selbst klar zu machen, wo es zu spielen ist. Und es geht ja darum zu sehen, was für Klänge kann ich auf dem Streichinstrument erzeugen und sich da gut auszudrücken und manchmal einfach zu sagen, okay, lass uns mal Aufstich probieren. Vielleicht gerade nicht vom Streichertechnischen herzukommen, sondern so ein, ich sag mal, von einer kleiberhaften Idee einfach mal zu sagen, lass uns mal einfach das freidenken.
Wie ist es, wenn Sie ein Werk neu einstudieren, also jetzt meinetwegen sowas Populäres wie eine Beethoven-Sinfonie, wie entwickeln Sie denn da Ihre eigene Interpretation und Ihre individuelle Sicht auf das Werk? Wie macht man das?
Also ich beschäftige mich mit der Idee meiner Interpretation überhaupt nicht, sondern ich versuche ein Stück immer wieder neu zu lesen. Und es einfach nur zu lesen, im besten Sinne als Kunsthandwerker zu verstehen und nicht zu sagen, wie machen wir jetzt diesen Effekt. Und dann kommt es vielleicht auch aus dem Moment heraus, dass man, wenn man älter wird, Dinge anders sieht und plötzlich eine Partitur wieder neu liest.
Sind Sie primär Bauchmusiker?
Also, ich habe große Angst, mich mit dem Bauch zu verlieren. Also ich glaube, ich bin stark suchtgefährdet in jeder Beziehung und versuche eigentlich, dass man in irgendeiner Weise Halt findet. Insofern glaube ich, dass ich ein sehr intellektueller Mensch bin, der vermutlich Angst hat, sich mit dem Bauch zu verlieren. Und das ist vielleicht das, ja, ich glaube, dass, also ich möchte mich nicht mit Thomas Mann vergleichen, aber es ist das vielleicht das mannsche Problem. Also dieses Habinum, praktisch studiert, alle möglichen Disziplinen und da stehe ich nur nicht Armatur und bin so klug als wie zuvor, weil ich kann aus meiner Haut nicht raus. Man versucht das in irgendeiner Weise zu erklären, zu begreifen und also ich gebe, das ist das Schöne mit dem Alter, dem Bauch mehr nach und auch dem Ganzen, dass man merkt, was da irgendwie einem so umtreibt. Und jetzt, ich mache ja nächste Woche eine wunderschöne Beethoven-Symphonie, die erste, die ich so liebe, mit dem Staatsorchester in Stuttgart. Und da geht es nicht um Interpretation. Ich lese das jetzt und denke mir, mein Gott, wie unglaublich oder radikal oder wie schön ist es an der Stelle. Oder vielleicht eben auch gar nicht schön. Oder warum ist da zum ersten Mal eine Kontrabassmelodie, die vorher nicht war? Und was für ein irrsinniges Tempo ist es da? Oder kann man das wirklich durchführen? Und dann nimmt man den Zug auf.
Der Finalsatz aus der ersten Sinfonie in C-Dur von Ludwig van Beethoven. Alexander Liebreich leitete das Münchner Kammerorchester. 10 Jahre lang, bis 2016, haben Sie dieses Orchester geleitet, Herr Liebreich. Wie haben Sie das Münchner Kammerorchester geprägt, also in diesen 10 Jahren? Was haben Sie mit dem Orchester angestellt?
Ja, also das hat mich auch geprägt, nicht? Das ist so eine gegenseitige Geschichte. Ich wollte alles nur nie ein Kammerorchester leiten und dann kam das Angebot und die Zusammenarbeit, die zwischen Musikern und mir war einfach großartig. Wenn einen Musiker fragen, hättest du Lust? Und man hat so eine intensive, sag mal, Musiziermöglichkeit, wie mit dem Chinern, dann gab es eigentlich keine Frage. Und ich dachte auch, es ist eigentlich doch wunderbar und schön. In der Außendarstellung ist es ja nie einfacher, als Dirigent ein Kammerorchester zu leiten. Ich bin ja komischerweise so ein Kind des Rundfunks. Also ich hatte mit dem Kontraschin-Wettbewerb dann sofort den Weg zum holländischen Rundfunk, also dem Radiophilharmonisch Orchester Hilversum, also dem niederländischen Rundfunk, gefunden. Und München war eigentlich immer so eine affektive Liebhaberentscheidung.
Was ist denn eigentlich prinzipiell anders, ob man jetzt ein Sinfonieorchester oder Kammerorchester leitet?
Meistens, dass die Probensituation schwierig ist bei Kammerorchestern, weil die mit eigenen Sälen oft nicht so bestückt sind. Es war in München zumindest. Wir mussten wandern und da denken die Leute, man könnte da und dort proben in irgendwelchen Räumen, die 100 Quadratmeter sind, was akustisch überhaupt nicht geht. Das ist das Hauptsachproblem gewesen. Musikalisch ist die Arbeit das Gleiche. Also natürlich ist es sinnvoll, in einem großen Orchester einen klaren Schlag zu haben, weil die Dimensionen größer sind. Aber die musikalische Arbeit ist überhaupt keine andere. Das Repertoire ist zentral unterschiedlich. Und das fand ich spannend, eigentlich vom Münchner Kammerorchester die Sturm- und Drangphase der Haydn-Symphonien mitzubekommen. Das hat mich eigentlich sehr, sehr beschäftigt, weil ich gemerkt habe, dass in dieser Musik eine Emotionalität und eine unglaubliche Abgründigkeit vorhanden ist, die mir vorher so nicht bewusst war. Und da war in Gesprächen mit Konzertmeistern, aber mit den Musikern, die Entdeckung der frühen Haydn-Symphonien ein unglaublicher Mehrwert, den ich jetzt in die großen Orchester immer wieder mitnehme. Also egal, wo ich bin, dass man sagt, lass uns eine Haydn-Symphonie machen. Und das ist ein Traum. Also ich habe es jetzt gerade vor ein paar Wochen in Brünn gemacht und auch davor beim Nationalen Polnischen Rundfunk. Und man sagt, ach, was passiert in einer Sturm- und Drang-Symphonie von Haydn? Das ist schon herausragend. Das hat natürlich ein klassisches, sag mal, Entdeckung war das. Und dazu vielleicht auch die Arbeit mit Naturhörnern und Naturtrompeten, einer Barockpauke und dem sogenannten historischen Bewusstsein, wenn man sagt, irgendwie, was weiß ich, historisch informiert, finde ich das so einen abgenudelten Begriff, der irgendwie ein Schmarrn ist, weil was ist historisch informiert? Aber zumindest im Umgang mit einem Ensemble zu merken, dass Musik eine Dur-Moll-Wendung, ein großes Ereignis ist, dass der Bogenstrich mit einem lockeren Bogen sofort eine rhythmische Swing bekommt, der im klassischen 19. oder im Karajanesken Stil, sage ich mal, wo oben Spitze und unten Frosch irgendwie ja keinen Unterschied machen, so einfach gar nicht vorhanden ist. Das war mit dem Münchner Kammerorchester schon riesig. Und natürlich auch viel moderne Musik. Wir haben viele Komponisten gemeinsam kennengelernt. Das ist schön.
Musik aus der Zeit des Sturm und Drang, die Sinfonie Nummer 39 im charakteristischen G-Moll von Joseph Haydn mit dem Münchner Kammerorchester unter Alexander Liebreich. Sie gelten als großer Neuerer, Herr Liebreich, als dynamisch, nach vorne preschend, ideenreich. Ist das Ihr Naturell oder ist das Taktik im besten Sinne?
Ich bin, glaube ich, selber manchmal schnell gelangweilt. Das ist mein größtes Problem, dass ich eigentlich zwar jemand bin, der stur sein kann, aber dann auch, wenn es mich irgendwie dann sehe, da ist irgendwie kein Drive in die Richtung und ich müsste es dann irgendwo funktionell etwas erfüllen, dann verliere ich schnell die Lust. Also ich finde das Besondere, wenn man nach Japan geht und man muss ein Visum ausfüllen und dann steht praktisch als Beruf nicht Dirigent oder Conductor oder was weiß ich, da steht Entertainer drin. Und ich finde, das hat was unglaublich Schönes, weil man eigentlich sagt, ich möchte ja A, mich unterhalten und auch unterhalten werden. Und man darf bei allem intellektuellen Anspruch nicht vergessen, dass wir hier auf höchstem Niveau und sicherlich auch einfach, also ein Konzert ist, Unterhaltung hat ja nie was mit Verflachung zu tun, sondern es hat ja auch was mit Haltung zu tun. Also wir wollen sehen, welche Haltung dort vorne ist und damit praktisch auch ein Spiel eröffnen. Also ganz im Shakespeares Sinn, der praktisch immer sagt, wir sind hier ein bisschen ein Theater auf höchstem Niveau. Und das macht mich schon. Also das Spiel an sich ist etwas, was mich immer beschäftigt hat. Also ein gutes Konzert muss auch immer eine spielerische Kraft haben. Und dieses Spiel muss sein, dass es Überraschungen hat, dass es Neuerungen hat. Und deshalb ist, glaube ich, diese Kraft nach vorne.
Was machen Sie denn mit den Komponisten, die gar nicht unterhalten wollen?
Also ich hatte vor kurzem wieder ein Gespräch mit dem wunderbaren Helmut Lachemann. Also er ist ja eine Kulturinstanz in der Avantgarde, die nicht hinterfragt wird mehr, zu Recht. Aber ich glaube, er ist auch ein Unterhalter. Das weiß er ganz genau. Das hat ja nichts mit Dummheit und eben Intelligenzlosigkeit zu tun. Aber große Künstler haben immer eine Ebene des Entertainments eingebaut. Sie können mir doch nicht sagen, dass von den 1000 Leuten, die sagen, oh, Mozart ist genial, dass diese 1000 Leute wissen, was Genialität ist. Die merken erstmal, wow, das ist spannend. Oder eine Beethoven-Symphonie. Die Kraft, die rhythmische, unterhaltsame Kraft, im besten Sinne und spannende, unterhaltsame Kraft einer Beethoven-Symphonie, versteht erstmal jeder. Und die ganzen Ebenen, die drunter kommen, ist, und Sie haben vollkommen recht, es gibt Musik, die am Schluss nicht unterhält. Da gibt es aber auch Musik, die ganz bewusst nur darauf abzielt. Ich bin kein großer Fan von Liszt Le Prélude. Das ist irgendwie erstmal Effektmusik. Ich mag Liszt nicht zu wehtun, aber da schürfe ich nicht so die anderen Ebenen raus. Bei Brahms ist das irgendwie ganz was anderes. Da gibt es einfach spektakuläre Anfänge, die aber irgendwie mit einer großen Sinnlichkeit sind. Und wenn ich dann drüber nachdenke, um Gottes Willen, was tut er denn da? Dann sehe ich, dass dieser Anfang im Schluss wiederkommt und dann gibt es diese Rezeptionsebenen. Aber alle wirklich Komponisten, die überleben, haben immer eine Rezeptionsebene, die erst einmal rein ein unterhalterisches Format haben.
Bekannterweise ist das ja immer das Schwerste. Ne? Sie haben ja eine CD mit Ouvertüren von Rossini herausgebracht. Was ist denn für einen Dirigenten da die große Herausforderung bei dieser Musik, die ja so scheinbar so heiter und so unverkrampft klingt?
Rossini ist super schwer. Also erstmal ist dem Orchester Rossini ist unglaublich schwierig. Das, was gut ist, ist natürlich, dass wir es mit dem Kammerorchester, mit den Münchnern oft gespielt haben. Ich finde das sehr schwierig, in großen Symphonieorchestern zu machen. Das ist ein bisschen falsch, denn die Tradition in italienischen Theatern war ja pro Theater eine andere. Also wenn Sie nach Italien gehen, haben Sie eine Theaterdichte in den kleinen Städten, Dörfern oder wo, die gibt es sonst so nicht. Leider liegt die Kultur ein bisschen brach am Boden und weil, aber wenn Sie dort sehen, jedes Dorf, gehen Sie in den Bergen hoch und da gehen Sie plötzlich rein und plötzlich haben Sie eins der schönsten Barocktheater oder sonst was vor sich, wo Sie sagen, boah, was ist da alles passiert, und dann wissen Sie, wer da alles vorbeigekommen ist. Und dann sehen Sie aber den Orchestergraben, da war nicht so viel Platz. Und da, sagen wir, allein die Rossini-Nachforschung, wo zu sehen, wie wurde das wie gespielt, das hat sich immer an der Pragmatik dieser Theater entwickelt. Und deshalb waren es oft kleine, also wir vergessen jetzt mal die großen Theater, San Carlo und La Scala oder Teatro Massimo in Sizilien, waren eigentlich viele, viele, viele kleine Theater. Und insofern war es gut, mit dem kleinen Orchester das zu machen. Was sehr, sehr wichtig ist, dass jede Note ein Gestus ist. Also eine Gestione, die einfach in irgendeiner Weise eine Zutat von dem Ganzen ist, die nie nur irgendwie Begleitung ist, sondern wenn die Bässe machen, ist das einfach eine wahnsinnige sprachliche Geschichte, die da ist. Also jeder muss in einem großen Alert-Zustand sein und trotzdem noch hören, was der andere tut. Und das ist praktisch hohe Transparenz ist ganz zentral wichtig, sonst wird Rossini schwierig, weil die Farbgebung, die motivische Gebung so dicht ist, dass man da sein muss. Es ist von Rossini ganz bewusst ein Spiel. Also das ist eben Commedia dell'arte, irgendwie zu sagen, ich gehe hier auf die Straße und wir spielen das durch. Was ja Italiener auch grundsätzlich haben, wenn sie irgendwie sich über was aufregen, das hat eine spielerische Note. Insofern trifft da der Spiel wieder extrem auf Kunst. Also ich finde Musik spielen im Sinne des Giocoso, das würde ich sagen, so Rossini, Giocoso. Also was ja auch was Düsteres haben kann. Also heiter hat immer sowas, boah, ist ganz schön, aber es ist eben auch gerade dieses Chiaroscuro-Spiel, also Hell- und Dunkelspiel, was da drin ist.
Haben Sie eine Lieblingsouvertüre von den ganzen, die Sie aufgenommen haben?
Ja, da gab es diese Ouvertüre Mathilde di Chabran, die niemand kennt. Die hat harmonische Sachen, wo ich dachte, auf Gottes Willen, was passiert in dieser Ouvertüre? Ich habe sowas noch nie überlebt. Und dann ist es vielleicht doch als zweite Wilhelm Tell, also eine seiner letzten. Und dann am Anfang 5 Solo-Cellos zu haben, die miteinander singen. Und wir hatten damals die wunderbare Solo-Cellistin, wo wir das auch aufgenommen haben, die Christine van der Goltz, die eine Pfunzmusikerin und ein großes musikalischen Geist und Herz hat, wie ich das selten erlebt habe. Das war die Zeiten, sie war 3 Jahre lang Solo-Cellistin beim Münchner Kammerorchester, das waren die schönsten 3 Jahre, weil einfach da ein musikalisches Wind war vom rechten Seite vom Solo-Cello, was großartig war. Es war ein großes Geschenk.
Gioachino Rossini, die Ouvertüre zur Oper Wilhelm Tell mit dem Münchner Kammerorchester unter Alexander Liebreich. Kontrastprogramm zu Gioachino Rossini ist Ihre neueste CD, Herr Liebreich, im Oktober 2017 erschienen, viel beachtet, viel gelobt und prämiert mit dem Requiem des armenischen Komponisten Tigran Manzurian. Das Münchner Kammerorchester hatte den Kompositionsauftrag vergeben. Wie war es dazu gekommen?
Wir hatten Tigran Manzurian eigentlich schon über Manfred Eicher kennengelernt. Der Tigran hat viel bei EZM aufgenommen. Wir hatten damals Florian Ganzelmeier, den Geschäftsführer. Der hat vorher bei EZM gearbeitet. Insofern haben wir uns dem angenähert. Ich habe mir die Musik angehört, fand das großartig. Und wir hatten immer ein Porträt schon mal gemacht. Dann kam eigentlich irgendwann der Wunsch auf, ich glaube, es war 2011, wo wir gesagt haben, wir würden gerne ein Auftragswerk an Tigran vergeben. Wir hatten eine Zusammenarbeit mit dem Rias Kammerchor, der traumhaft ist als einer der besten Kammerchöre. Und hatten dann von Tigran die Antwort bekommen, ja, er würde gern ein Requiem machen. Und als wir das angefangen haben zu proben, nach der ersten Probe, ich weiß noch in Berlin, wir waren im Probenraum mit dem Rias Kammerchor, waren wir alle sprachlos. Das war eines der ersten Werke, glaube ich, die wir in Auftrag gegeben haben, eine Musik zu haben, die so berührend ist wie dieses Stück, ein neues Werk. Und es hat dann fast 5 Jahre gebraucht, bis wir das aufnehmen konnten mit Manfred Eicher, ECM, in der Christuskirche in Berlin. Und die Aufnahme ist jetzt vor nicht kurzem rausgekommen. Und es gibt selten ein modernes Werk, was so berührend und so wirklich einem an die Nieren geht, wie dieses Stück.
Absolut spirituell auch geprägt. Ja. Solche Wahrnehmungen, wie gibt man die weiter an ein Orchester? Ich stelle mir das sehr schwer vor als Dirigent.
Oh, das ist einfach da. Ich meine, wir reden da ja nicht drüber. Also ich finde es ja schön, dass man sich ja nicht erklären muss und sagen, Freunde, jetzt sind wir aber mal ganz ergriffen, sondern das passiert ja. Also das, dem gibt man sich hin und das spürt jeder, weil einfach plötzlich dann sich so eine, die, sag mal, das berühmte Kuppel sich über dem Ensemble einstellt, wo jeder weiß, hoppla, da ist was. Und das ist ja das Schöne, das lässt sich irgendwie ja nicht bewusst erzeugen, sondern da braucht es die Zutaten, da braucht es einen guten Raum, da braucht es gute Musiker, da braucht es die richtige Zeit. Und mit dem Rias Kammerchor und dem MKO sind zwei großartige Spieler, die das bestreiten und mit dieser Musik und Tigran dann auch anwesend, der eine Persönlichkeit hat, die komischerweise so offen und tolerant ist wie gar niemand, aber dann doch in seiner inneren Haltung doch so bestimmt ist, weil er einfach so seinen eigenen Weg geht. Also es gibt für mich keine vergleichbare Musiksprache. Ich meine, das ist ja unabhängig von jeglicher Avantgarde, ist da ein musikalischer Kontext. Natürlich könnte man erinnert sein an anderes, aber eigentlich ist es eben Tigran Manzurian. Das ist so einzigartig. Und da gibt es also Chorsätze, die nur er so schreiben kann. Und ich so, mein Gott, wie intensiv ist das? Und natürlich hat es einen politischen Hintergrund, das Stück, dass es an den Genozid an den Armeniern erinnert. Ich finde es aber ganz wichtig, dass dieses nicht als politische Stellungnahme gesehen wird, weil die Musik erst einmal daran erinnert, dass viele Leute gestorben sind in einem Requiem und diese spirituelle und diese Innerlichkeit gar nicht in eine politische Diskussion einfließen darf. Und natürlich sind viele Armenier gestorben und die Diskussion, das haben ja viele mitbekommen, ist eine schwierige, auch mit der Türkei das anzuerkennen. Aber es darf nicht im geringsten irgendwie zu einem Politikum werden, weil die Musik dann tot ist. Und ich weiß von Tigran, dass er das auch nicht so sieht. Denn am besten wäre es, dass diese Musik an alle Toten erinnert, was sie auch tut, und es gibt sicherlich genauso Opferzahlen auf türkischer Seite. Aber trotzdem gilt es einfach an Geschichte zu erinnern, und ich weiß, dass er das wollte. Der ist ja, glaube ich, über seinen Vater oder für seine Eltern auch damit direkt betroffen, aber die Musik spricht dafür selbst eigentlich an politische Probleme zu erinnern, aber für sich selbst vollkommen unpolitisch zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig, und das ist, glaube ich, ein Problem unserer Zeit, dass wir wieder versuchen, Musik politisch aufzuladen, und das ist es nicht.
Thank you.
Der Schluss, das Agnus Dei aus dem Requiem von Tigran Manzurian mit dem Rias Kammerchor und dem Münchner Kammerorchester unter Alexander Liebreich. Sie sind auch pädagogisch unterwegs, Herr Liebreich, geben Kurse und haben eine Gastprofessur für Dirigieren an der Münchner Musikhochschule. Was ist Ihnen besonders wichtig, wenn Sie sich um den musikalischen Nachwuchs kümmern? Schlagtechnik, musikalische Vorstellung und Charisma, das ist ja was man nicht vermitteln kann.
Nee, ich weiß auch nicht. Ich sage auch immer, ich bin maximal ein dilettierender Professor. Die Geduld, die man haben muss, wir haben es schon angesprochen, um dann auch in Prüfungen zu sitzen. Ich habe eine große Ehre von dem Präsidenten Bernd Redmann gefragt worden zu sein, ob ich praktisch eine Gastprofessur übernehme. Das heißt, ich soll, und so ist das auch erklärt, auch ein Gastprofessor erklärt sich so, ich bin kein ordentlicher Professor, was ich auch nicht sein kann und vielleicht auch nicht sein will, mit der richtigen Einschätzung für meine Person. Ich habe viele der Dirigenten auch einfach mitgenommen und hatte zweimal jetzt jemanden auch, der assistiert hat und die ihre eigenen Wege gehen. Ein Gastprofessor soll aus dem eigenen professionellen Umfeld das widerspiegeln an der Hochschule, was er tut. Ich kann mich nicht wöchentlich um Studenten kümmern. Das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Also da bin ich eben zu sehr im Fahrwasser, eben ein Entertainer zu sein, im besten Sinn, auch mich selbst zu unterhalten. Aber ich kann dieses auch mitvermitteln. Es sind zwei großartige Kollegen da, die praktisch feste Professuren haben. Das ist einmal der Markus Bosch und dann auch der Georg Fritsch, die aus dem deutschen Kapellmeisterwesen heraus ja wirklich herausstammen. Das tue ich ja gar nicht. Ich bin ja so ein Schmetterling, der irgendwie von ein bisschen zwischen den Rundfunkorchestern fliegt oder eben zu den Symphonieorchestern und manchmal auch dann sich an der Oper niederlässt. Und das würde ich auch gern so behalten. Aber es ist großartig mit jungen Leuten, weil manche Fragestellung einen wieder zurückwirft auf Fragen, die man auch stellen muss. Und auch eigentlich die Frage ist, weil ich habe zum Beispiel auch immer wieder Assistenten, die auch einsteigen wollen in die Karriere und zu fragen, wie ist das heute eigentlich? Das Musikgeschäft ist ja perfide kurzlebig in der klassischen Musik. Da wird ja immer wieder ein Dirigent, der 28 ist und sichtlich talentiert ist, in Luft geschmissen. Und dann kommt die Meldung aus der Agentur, wow, immer wow, was für ein toller junger Mann. Und dem sehen sich ja die jungen Leute auch ausgeliefert und auch das Musikbusiness schmeißt die Leute durch. Und dann sagt man so, oh, der neue Junge von da und dort. Ich sehe das gerade auch in Polen, wo viele junge, auch Talentierte da sind oder in Tschechien. In Deutschland ist es ja gar nicht so, es gibt nicht viele junge deutsche Dirigenten, die wirklich unterwegs sind. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber wir haben natürlich an der Hochschule viele Nationalitäten, was schön ist, aus Korea, aus Amerika, aus Israel, aus der Ukraine, die da sind. Und das ist schon schön, einfach zu merken, wo jeder herkommt und auch wieder seine Wurzeln sucht und diesen Fragen zu beantworten. Ich finde es schön, zum Beispiel gemeinsam Partituren zu analysieren, eigentlich so ganz akademisch mal zu sehen, wie sind so Analysen harmonisch, instrumental, Taktgruppen technisch zu lösen. Warum ist Beethovens Musiksprache so und andere so? Und das immer mal so ausschnittsweise zu beleuchten. Aber dann reicht's wieder nach 2-3 Tagen.
Was würden Sie sagen, kann ein Dirigent eigentlich ein Orchester prägen? Also gerade ein Chefdirigent und nicht nur musikalisch, sondern auch die zwischenmenschliche Atmosphäre in einem Orchester prägen? Kann er das? Was meinen Sie?
Also er ist schon Teil. Ich denke ja und nein. Also ich finde, man darf einen Dirigenten nicht überschätzen in dem, was er tut. Am Schluss muss ein Orchester für sich selbst eine Haltung finden und gesund sein. Denn wenn ein Dirigent nicht da ist, wäre es wünschenswert, dass das Orchester auf dem gleichen Niveau weiterarbeitet. Auch im Sinne des Dirigenten, der gerade nicht da ist. Und ich finde es schwierig, die Aussagen eines Orchesters sagen, ja, wenn wir mit dem Dirigenten arbeiten, dann spielen wir ganz toll und sonst halt nicht. Ja, das sagt mehr über das Orchester aus als über den Dirigenten. Aber natürlich kann ein Dirigent prägen. Ich finde, eines der großen positiven Beispiele ist das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks mit Marius Janssons, die jetzt, glaube ich, schon seit über 10 Jahren zusammen sind, wo eine große musikalische Würdigung von beiden Seiten stattfindet und ein Niveau sich etabliert hat, was großartig ist. Da bin ich ganz, ganz, weil ich halte es wirklich für eines der besten Orchester der Welt im Moment. Und das ist schön, die Atmosphäre zu sehen, wie die Leute miteinander umgehen. Und da merke ich, findet aufgrund aber eines Vertrauens das statt. Und das mag vielleicht vor 30 Jahren dann so gar nicht gewesen sein. Die Zeiten ändern sich und da sind Leute dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und natürlich hat Karajan die Berliner Philharmoniker geprägt. Ob das jetzt im Nachhinein immer so positiv ist, wäre ja auch mal zu fragen. Und es gibt andere Stellen, wo man das nicht kann. Und ich finde, man sollte sich als Dirigent dann nicht überschätzen, weil ein Orchester ist da. Zum anderen muss man immer alle Kraft drauf verleihen. Es geht ja nicht um die Veränderung, sondern es geht um einen gemeinsamen Weg, den man findet. Und dann, glaube ich, kann es einer sein. Und ich finde das gerade, dass momentan hier eine Ära geprägt wird in München mit dem SO und mit dem Marius Janssons, das finde ich sehr besonders.
Musik.
Das Dixit Dominus aus den Vesperae Solennes von Wolfgang Amadeus Mozart mit Chor und Orchester des Bayerischen Sinfonieorchesters unter der Leitung von Alexander Liebreich. Und er ist auch zu Gast heute in SWR 2 bei Zur Person. So breit und viel gefächert Ihr Repertoire auch ist, Herr Liebreich, vom Barock bis zur Moderne, mit einem Komponisten sind Sie ab diesem Jahr und wahrscheinlich auch noch für länger ganz besonders verbunden, einem sehr bayerischen Komponisten mit Richard Strauss. Sie übernehmen nämlich ab diesem Sommer das Richard-Strauss-Festival in Garmisch-Partenkirchen. Strauss hat da lange gelebt, in seiner Strauss-Villa in Garmisch. Das Festival lag lange etwas da nieder, jetzt werden Sie es wiederbeleben. Wie kam es dazu? Hatten Sie sich beworben, wurden Sie gefragt oder wurden Sie überredet?
Also dadurch, dass ich am Strauss-Festival ja immer wieder zu Gast war öfters, war ich natürlich eine Verbindung da. Und ich bin als lebender Münchner und da hatte ich die Diskussion immer wieder mitbekommen, was passiert da jetzt. Und ich hatte dadurch, dass ich das mit dem Ministerium verschiedener Hinsicht auch immer wieder Kontakt habe und verbunden bin, wurde auch das dort immer diskutiert. Und ganz unabhängig davon hatte ich gesagt, Freunde, es ist ein Teil unserer Geschichte. Es ist, wollen wir es mal doch so sagen, vielleicht der berühmteste bayerische Komponist, den es so gibt und vor allem auch Dirigent. Also Strauss war ja sich selbst betrachten immer Kapellmeister und hat die Berliner Philharmoniker ein Jahr dirigiert und hat die größten Orchester dieser Welt dirigiert. Das muss man auch mal sagen, das ist gar nicht so bekannt, dass man dieses Bild als solches irgendwie eben, hat Festivals gegründet, hat vieles gemacht. Hat auch, finde ich, eine Zeit, die man kritisch sehen muss und wo man auch einfach den Kontext kritisch sehen muss. Dann insofern ist es aber gerade deshalb ein Teil einer Geschichte, die stattgefunden hat in München. Die Hochschule, das Gebäude, der Raum, wo ich unterrichtet wurde und unterrichte, war Teil eines ganz problematischen Prozesses während dem Zweiten Weltkrieg. Aber trotzdem ist es Teil einer Geschichte, was ich nicht tabuisieren kann. Und da gehörte Strauss auch als solches dazu. Da habe ich gesagt, Mensch, Freunde, das kann nicht sein. Man muss sich da schon irgendwie im Sinne der Kulturpflege da einsetzen. Und ich habe gesagt, man müsste schon so oder so machen. Also ich hatte eigentlich immer wieder gedanklich darauf hingedrängt, zu sagen, lasst uns das weitermachen. Und dann kam tatsächlich auf die Frage, hättest du nicht Lust, das zu machen? Dann gesagt, wir müssen erstmal schauen. Dann haben wir eineinhalb Jahre lang erstmal gesagt, es geht ja nur, wenn Geldgeber da sind und wenn die Gemeinde mitmacht, wenn der Freistaat mitmacht, wenn der Bezirk mitmacht, wenn die Familie mitmacht, wenn wir dieses und jenes machen können. Und jetzt haben wir das Ganze einmal auf den Kopf gestellt, aber in einer Vorbereitungsdiskussion, die 2 Jahre gedauert hat. Und erst jetzt, also ich habe noch, glaube ich, zwar wir haben eine Absichtserklärung mal gemacht, aber so ein Vertrag haben wir noch nicht unterschrieben. Was ich auch ganz froh bin, gesagt, es muss erstmal der Wechsel stattfinden, also das Neue, sonst wäre es langweilig.
Kann nur ein Bayer Strauss wirklich verstehen? Was meinen Sie?
Das Schmarrn. Also ich bin vielleicht der größte Nicht-Straussianer bei einem Festival, weil ein Stück grundsätzlich für gut zu heißen, nur weil es von Strauss komponiert ist, ja, auch das ist ein Schmarrn. Also ich bin mit Richard Strauss und Richard Wagner, den beiden Richards, die so groß daherkommen, nicht aufgewachsen, sondern mit einer kritischen Distanz dazu. Das muss ich hier ganz konkret sagen. Aber ich habe Strauss über Werke kennengelernt wie einen Till Eulenspiegel, den ich ein unglaublich geniales Stück finde. Eine Alpensymphonie, die ich nie mochte, aber jetzt im letzten Jahr, glaube ich, 10-mal dirigiert habe und finde, dass es unglaublich ist, was da passiert. Also ich konnte mich da schon sehr reinversetzen. Ich hatte immer wieder, treffe ich auch Leute, die sagen, Mensch, was kannst du mit der Musik anfangen? Ich sage, nein, ich finde, man muss grundsätzlich eine auch offene kritische Haltung haben, dass Stücke besser und schlechter sind. Wenn man dann eine Ariadne, die ich auch nie mochte, jetzt irgendwie hat den Schlussteil die Regierung gesagt, mein Gott, was ist das für ein Rausch? Das, was mit mir passiert ist, als solches da. Trotzdem kann es kritische Distanzen geben. Das gilt für die Walküre genauso, wo ein Rauschzustand irgendwie entsteht, den man aber auch als solches immer wieder kritisch irgendwie hinterfragen kann oder vielleicht sogar muss. Das darf aber sein. Deshalb darf man Kunst als praktisch Prinzip des Entertainments immer nicht praktisch tabuisieren. Das ist wichtig.
Aber wir können gespannt sein, was sich tut beim Strauss-Festival. Ja. Ich denke mal, Sie werden ziemlich frischen Wind reinbringen, oder?
Also erstmal ist meine große Liebe zur Natur. Ich bin früher in die Berge gefahren und ich kenne diese Region da sehr gut vom Langlaufen. Bin ein großer Bergfex auf der Loipe. Hat mich irgendwie interessiert, zu sagen, das Ettal bis rüber zum Leutastal, das ist praktisch so meine Heimstrecke. Das wollte ich irgendwie erkunden und mit dabei haben. Deshalb sind wir auf Schloss Elmau, was ein großer Kammermusiker. Wir haben im Kloster Ettal ein Open-Air-Konzert, was sensationell ist. Und ich habe gesagt, wenn wir schon im Kloster sind, wo die Konnotation sowieso auch immer eine christliche ist, müssen wir Nietzsches Antichrist spielen. Wir müssen Prokofjew, Romeo und Julia dort machen mit den Brünnern, die das übrigens uraufgeführt haben, auch 1938. Dann habe ich gesagt, 1938, wichtiges Jahr für Richard Strauss, aber für mich ganz persönlich, Münchner Abkommen, was zwischen Prag und München ja praktisch eine große Problem ist, also Munich hat in Prag immer wieder das Problem, dass praktisch dort über das Schicksal der Tschechoslowakei entschlossen wurde, im Anschein einen Krieg zu verhindern, gesagt, das muss man thematisieren. Wir haben praktisch einfach viel Musiker aus der Tschechischen Republik, haben beide Akademien eingeladen, weil das Miteinander musizieren auf so einem Festival, gerade in diesem Kontext einfach zu sagen, wir machen gute Musik gemeinsam, das muss irgendwie da sein. Wir sind auf dem Bank, wir sind ab 2019 oben auf der Zugspitze, die ja gerade die neue Bahn eröffnet hat, am 21. Dezember. Wir sind in der Werdenfelser Schulaula, die ein unglaublich guter Kammermusiksaal ist. Und wir gehen nicht ins Kongresszentrum, weil ich das nicht mag. Und wir werden mit dem Gisbert Jeckel, der Bühnenbildner ist, dem Ingo Kerkhoff, der Regisseur ist, und dem Rainer Ludwig, der Lichtgestalter ist, die Alpspitzhalle praktisch neu einrichten für 1500 Leute. Also ich freue mich darauf.
Der zweite Satz aus dem Hornkonzert von Richard Strauss mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Der Solist war Johannes Rytzkowski. Die Leitung hatte Alexander Liebreich. Herr Liebreich, wenn man sich Ihren Terminkalender so anschaut, voll, übervoll mit Konzerten, mit Verpflichtungen, Ihren beiden festen Chefpositionen, den Festivals, Ihrer Gastprofessur. Wie schaffen Sie das? Also perfektes Zeitmanagement allein kann es ja nicht sein, oder?
Also ich hatte beim Münchner Kammerorchester, wir haben zum Teil 30 Wochen gemacht mit dem Münchner Kammerorchester. Das war gut, dass das wegfällt. Und da hatte ich schon das polnische Rundfunksymphonieorchester und das Festival daneben. Das hat eigentlich erstmal einen gewissen Raum geschaffen. Aber ich muss sagen, die Konzentration mit dem polnischen Orchester und dem Prager Rundfunksymphonieorchester ist auch eigentlich eine zentrale Fokussierung. Die Planung beim polnischen Symphonieorchester wird auslaufen. Da sind wir quasi jetzt bis zur Schlussplanung eigentlich durch. Insofern ist das jetzt auch gut, weil wir praktisch bis 2019 fertig geplant haben. Und in Prag ist der Auftrag ein relativ geringer. Es sind 5 Abonnementkonzerte plus Gastspiele, die relativ, sag mal, beschränkt sind. Also der Prager Rundfunk hat praktisch da, was die Diensteinteilung, eine eher lockere Geschichte. Und das ist auch wichtig, sich dazu mehr zu konzentrieren. Und sag mal, das Strauss-Festival ist tatsächlich eine Leidenschaft, die da ist, die ich auch nur machen kann, weil ich vor Ort bin. Also wenn ich jetzt in Berlin oder sonst wo wohnen würde, wäre es unmöglich, sondern einfach in die Berge zu gehen. Und die Verbindung muss für mich schon da sein. Aber das ist schon eigentlich schön, sich da immer wieder auch dann in die Natur zu begeben. Also die Liebe zur Bergwelt ist eine ganz zentrale, die eigentlich da bei dem Festival mit reinspielt. Und fände es schwierig, wenn man jetzt einen großen Auftrag hätte in Japan oder Singapur, wo Zeitzonen ein Unterschied sind. Das ist schwierig. Insofern werde ich als Chef nur eine Position behalten. Insofern gibt es mir Gott sei Dank die Möglichkeit, ein paar Gastspiele anzunehmen. Das war während der MKO-Zeit fast überhaupt nicht möglich, weil es einfach gar keinen Raum gab. Und jetzt kann ich einmal dann eben jetzt nach St. Petersburg gehen oder nach Sao Paulo, ein Orchester, was ich sehr liebe, in Brasilien. Das sind schöne Dinge.
Sie wissen genau, woher Sie Ihre Energie tanken können. Das ist wahrscheinlich ein wichtiger
Punkt. Also die schönste Zeit ist die, wenn die Türen zu sind und der Mann vor dem Orchester steht. Dann kommt die Energie momentan, das genieße ich am meisten. Da hatte ich früher eher ein bisschen Sorge, um Gottes Willen, wie ist das vor dem Orchester, war eher ein Stressfaktor. Mittlerweile ist das eine herrliche Zeit, wenn man mit den Leuten an der Musik arbeitet. In dem Moment, wo dann Pause ist, man plötzlich wieder mit E-Mails, also ich finde die Informationslawine, die immer jeden Tag an einen rangetragen wird, das finde ich ganz schwierig und ich sehe da gar keine Lösung. Also ich kapituliere da manchmal einfach zu sagen, ich mag nicht mehr. Das ist das Schwierige, aber das Musikalische ist nicht das Problem. Weil ich kenne ja auch ein bisschen jetzt Repertoire, das heißt, ich muss nicht alle Stücke neu lernen, was gut ist, wenn man jung ist, muss man, gerade im MKO waren, glaube ich, 10 Jahre neue Stücke, weil alles Kammerorchester-Repertoire ist und nebenher dann eben noch symphonisches Repertoire zu lernen und jetzt ist das schön, dass man Stücke mitnimmt. Also jetzt habe ich auch die Hälfte der Strauss-Stücke dirigiert und dann kann man Tod und Verklärung jetzt zum 5. Mal machen und so sagen, das ist doch herrlich so. Das ist angenehm.
Und was sind so Ihre Zukunftsträume? Haben Sie konkrete oder lassen Sie alles auf sich zukommen?
Nee, also was das Strauß-Festival wäre mir schon wichtig, dass es irgendwie eine Begegnungsstätte von verschiedenen Kulturen gibt. Und zwar nicht nur der Musikkultur mit der Literatur und den anderen Kulturen. Ich bin großer Sportbegeisterter, also auch die Sportkultur. Wir werden nächstes Jahr, also das kommende Festival, auch Felix Neureuther oder auch Leute aus dem Sport zu Gast haben, weil ich das sehr, sehr spannend finde, wie da die Parallelen aussehen. Aber dort eigentlich, dass man mit dem gemeinsamen Musizieren ein freiheitliches Denken sich behalten kann, dass wir eigentlich miteinander nicht hinter vorgehaltener Hand sprechen müssen. Da habe ich ein bisschen Angst, weil alles so schwierig geworden ist. Selbst ein Touring zu machen, kann man in die Türkei gehen und dort noch Touring machen? Also grundsätzlich muss ich doch irgendwie, solange es möglich ist mit den Musikern, müssen wir doch alle irgendwo zusammenhalten und versuchen, dass wir jenseits, also bewusst apolitisch Musik machen. Ich fand diesen Spruch, der meine Jugend so geprägt hat, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das ist eigentlich der Drive für die Musik zu sagen. Also wir müssen doch als Gesellschaft jenseits der Politik stehen. Ich finde, dass es momentan so extrem wichtig wird, was politische Dinge sind. Und ich finde, dass das Menschliche, also wir als Gesellschaft, für eine gewisse Menschlichkeit sorgen müssen, nicht die Politik.
Das Finale der Saltarello aus der 4. Sinfonie der italienischen von Felix Mendelssohn mit dem Münchner Kammerorchester. Dirigent war Alexander Liebreich. Und er war heute auch zu Gast in unserer Sendung zur Person. Ab morgen früh können Sie die Sendung online nachhören unter swr2-musik. Dort finden Sie auch Angaben zu allen Musiktiteln. Nach den Nachrichten folgt hier im Programm das Magazin Lesenswert. Da geht es heute über Bücher der 68er. Mein Name ist Ines Pasch. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Sonntag.